Manchmal kann das Leben ziemlich ungerecht sein. Heute soll es um Gerechtigkeit gehen und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es dir geht, liebe Freund, liebe Freundin. Das Leben kann manchmal einem wirklich ungerecht vorkommen. Hat jemand schon mal das Gefühl gehabt, das Leben ist ein bisschen ungerecht? Bin ich der Einzige? Ha, doch, ein paar. Ja. Also wir sehen ja manchmal, dass wir Dinge erleiden, weil wir selbst irgendwie Fehler gemacht haben. Ja, also wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und dann leide ich unter den Konsequenzen, dann kann ich das noch so verstehen. Aber wie oft leiden wir, ohne dass wir selbst etwas dafür können? Den Israeliten ging das so. Als sie in Ägypten waren, die waren dort, weil ihre Vorvorvorfahren irgendwann mal sich entschieden hatten, nach Ägypten zu gehen. Aber jetzt waren sie dort, sie hatten sich nicht entschieden, dort zu sein und sie waren Sklaven und wurden dort miserabel behandelt und ausgebeutet, geknechtet. Und das Leben als Sklave, das war damals kein Zuckerschlecken. Sie mussten arbeiten, wurden geschlagen und mussten ihre Ration an Lehmziegeln abliefern. Niemand hatte sie gefragt, ob sie das wollen. Und trotzdem litten sie unter der Last des Lebens. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir so im Leben stehen und denken, meine Güte, das habe ich mir nicht ausgesucht. Manchmal gibt es äußere Umstände, die unser Leben so schwer machen, dass wir fast verzweifeln mögen. Oder? Schon mal erlebt? Interessant ist, was Gott über dieses Volk Israel sagt in 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Heute Abend möchten wir mit einer simplen Idee beginnen. Ich weiß nicht ganz genau, was Sie in Ihrem Leben so alles durchmachen oder durchgemacht haben. Es gibt ja so manches, was wir vielleicht mit Freunden teilen, manches, was wir vielleicht sogar mit unserem besten Freund oder der besten Freundin teilen. Aber es gibt immer auch Dinge, die niemand weiß. Nicht mal der Ehepartner, nicht mal die Eltern, nicht der beste Freund. Dinge, die so tief sind, die trotzdem so wehtun, wo wir vielleicht denken, davon weiß kein Mensch. Gott sagt, ich kenne dein Elend. Ich habe es gesehen. Und ich habe es gehört. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du abends im Bett dich in den Schlaf weinst, vielleicht vor Schmerz ins Kopfkissen beißt, gibt es einen Gott im Himmel, der sieht alle Ungerechtigkeit, der kennt jeden Schmerz, der sammelt jede Träne. Aber nicht nur als ein beobachtender Gott, der von außen draufschaut, nein, als jemand, der das sieht und helfen möchte. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In einer Zeit, in der die Israeliten nicht wussten, was der nächste Tag bringt, ob sie noch lebendig sein werden. In einer Zeit, in der sie nicht wussten, was mit ihren Kindern passiert, ob ihre Söhne überleben würden. In einer Zeit, in der die Zukunft schwarz und finster aussah. In dieser Zeit kam Gott herab und sagte, ich bin gekommen, um sie zu erretten, um sie zu erlösen. Wir haben gestern schon kurz erwähnt, er offenbarte sich in einem brennenden Busch. Symbol, wir haben gestern gelernt, das Feuer steht in der Bibel für die Liebe Gottes. Und die Tatsache, dass dieser Busch nicht verbrannte, sollte zeigen, dass Gottes Liebe nicht aufhört. Sie ist da und bleibt und bleibt und bleibt. Wir haben gestern ja schon kurz ein bisschen darüber gesprochen, wie Mose nach Ägypten gesandt wurde, dem Pharao den Auftrag gab, das Volk ziehen zu lassen, wie die Plagen hin und her gingen, aber das Volk zunächst nicht freikommen konnte, bis sie dieses Lamm nehmen sollten am 10. Tag des ersten Monats des Aviv, der später Nisan genannt wurde. Sie sollten dieses Lamm nehmen. Am 10. Tag dieses Monats nimmt sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Wahrscheinlich hat sich so mancher Israelit gedacht, jetzt kam schon der Hagel vom Himmel. Dass der Nil wurde zu Blut. Das ganze Land war voller Frösche, Beulen und Pest. All das hat nichts geholfen, um die Ägypter zu überzeugen, uns freizulassen. Was soll denn dieses unschuldige Lamm tun können? Wenn all die Gerichte Gottes uns immer noch nicht freigemacht haben, was kann denn dieses einjährige, unschuldige, makellose Lamm? Das kann doch gar nichts. Weit gefehlt. Gottes Auftrag war, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Wir haben gestern schon über diese merkwürdige Idee gesprochen, das Blut eines Tieres an die eigene Tür zu streichen. Und wir haben gestern schon erwähnt, die Ägypter werden sich gedacht haben, was sind das für merkwürdige Menschen? Das war keine schöne Angelegenheit, so ein Tier zu schlachten. Das Blut, das spritzt. Das Blut aufzufangen und dann an die eigene Türpfosten zu streichen. Aber Gott hatte gesagt, das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen. Denn in jener Nacht starb jede Erstgeburt im Land Ägypten. Jeder erstgeborene Sohn, jedes erstgeborene Rind, jedes erstgeborene Schaf. Jede Erstgeburt Ägyptens war tot. Aber an jedem Haus, an dem das Blut war, ging der Todesengel verschonend vorüber. Und deswegen Passa, die Verschonung, er ging vorüber. Und in jener Nacht, gestern haben wir es schon angesprochen, in jener Nacht wurde jeder Israelit, der sich öffentlich zum Blut des Lammes bekannt hatte, jeder Israelit war noch in derselben Nacht frei. Keine 24 Stunden später waren sie alle auf dem Weg ins gelobte Land. Sie waren freie Menschen. Es hat sich tief eingegraben in das Bewusstsein Israels. Das Blut des Lammes hat uns frei gemacht. Das Blut, ein Symbol der Freiheit. Und gestern haben wir es schon erwähnt, wie Gott ihnen gesagt hatte, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott hatte sie gerettet. Er hatte gesehen, wie es ihnen geht. Er hatte ihre Ungerechtigkeiten, die sie erdulden mussten, wahrgenommen und war gekommen, um sie zu holen aus dem Haus der Knechtschaft. Gott ist nicht nur ein Gott, der alles weiß. Gott ist ein Gott, der Kraft hat und der helfen kann. Und er hatte sich gewünscht, dass so wie er sie liebt, sie ihn wieder zurücklieben würden. Deswegen hat er ihnen eine Liebeserklärung gegeben. Wir haben gestern gesehen, ich war die 10 Gebote im Feuer, das dort auf den Berg Sinai herabkam. Eine Liebeserklärung an die Sünder, eine Kriegserklärung an die Sünde. Die Israeliten waren nicht so ganz überzeugt. Ihnen war das Ganze zu dicht, zu nah, zu feurig, die Liebe Gottes. Und sie wollten erstmal ein bisschen auf Abstand gehen, aber Gott war nicht eingeschnappt. Gott sagte, okay, dann baut mir ein Zelt. Ich möchte mitten unter euch sein. Ich möchte euch erklären, wie man wirklich Gerechtigkeit erlebt. Die Israeliten erhielten die 10 Gebote, wie wir gestern schon es beschrieben haben. Und dann sollten sie eben nicht nur diese neu gefundene Freiheit und diese neu gefundene Gerechtigkeit, dieses Glück, endlich ein freies Leben leben zu können, genießen. Nein, sie sollten ihre Erfahrung mit anderen teilen. Sie hatten erlebt, dass Gott ihre Schmerzen kennt. Sie hatten erlebt, dass Gott gekommen war und dass er wirklich geholfen hatte. Sie hatten gesehen, wie eine ganze ägyptische Armee im Roten Meer ertrunken ist. Sie hatten gesehen, wie er mit Manna sie versorgt hatte. Sie hatten gesehen, dass Gott helfen kann, dass Gott wirklich frei macht und dass er die Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit verwandelt. Und so ging der Auftrag an die Israeliten, mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Alle Völker sollten erfahren von dieser Herrlichkeit. Deswegen hatte Gott ja zu ihnen gesagt, ihr sollt mir ein besonderes Volk sein. Alle Völker gehören mir. Ich habe die Ägypter gemacht und die Moabiter und die Edomiter und die Heviter und die Jebusiter und alle Iter und alle Babylonier. Ich habe sie alle gemacht, aber sie kennen mich nicht. Ihr kennt mich. Und wenn ihr mit mir lebt, werdet ihr leuchten. Ihr werdet zeigen, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Und wenn man das so liest in der Bibel, dann würde man jetzt erwarten, dass auf den nächsten Seiten, in den nächsten Büchern der Bibel, das Volk Israel ein leuchtendes Beispiel ist für die Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Man würde erwarten, wie Ägypter und Babylonier und Hethiter alle nach Jerusalem strömen, nach Israel, um zu lernen, wie man Gerechtigkeit findet in unsicheren Zeiten. Ich muss Sie leider enttäuschen, die Bibel erzählt davon nicht viel, im Gegensatz. Die nachfolgenden Jahrhunderte sind geprägt von so ziemlich allem außer Gerechtigkeit im Volke Israel. Sie, die erlebt hatten, was Gott tun kann, fielen in die alten Sünden zurück. Ja, sie benahmen sich oft schlimmer als die Völker um sie herum, obwohl sie Gott kannten. Und so finden wir beim Propheten Jesaja ein Lied. Wir haben ja gestern schon gesehen, dass Gott ab und zu gerne Lieder singt. Er hat ein Lied gesungen über den Fall von Luzifer, seinem besten Freund im Himmel, dem Engel, der so nah bei ihm stand. Und so finden wir auch in Jesaja 5 ein Lied über das Volk Israel. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch einen Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte. Die Idee ist ganz einfach. Ein Weinbauer, es gibt ja hier, ich bin ja nicht gebürtig aus Baden-Württemberg, aber als ich hierher zog, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Weinberge gesehen. Ich komme von der Ostsee, da gibt es keine Weinberge, ja, da gibt es raue See und viel Sand und Moor in Mecklenburg-Vorpommern. Aber hier gibt es viele Weinberge, ja. Und Weinberge waren im alten Orient, gerade in Palästina, auch ein sehr probates Mittel, um Landwirtschaft zu betreiben. Und hier wird genau beschrieben, wie jemand sich wirklich sehr viel Mühe gibt. Und das habe ich gelernt. Weinberganbau ist jetzt keine leichte Sache. Da muss man viel Zeit investieren, da gibt es bestimmte Techniken, da muss man sich überlegen, was man tut. Und hier wird beschrieben, quasi wie Gott sich einsetzt, was er alles tut. Er sagt, ich grube ihn um, ich säubere den von Steinen, ich bepflanze ihn mit edlen Samen. Es gibt ja verschiedene Weinsorten. Und Gott hat sich sozusagen eine ganz besondere Sorte ausgesucht. Er wollte, dass es eine gute Frucht bringt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat einen Garten oder ist sonst irgendwie landwirtschaftlich so ein bisschen aktiv, ja? Da kann man sich ganz schön anstrengen, oder? Das Umgraben und das Unkraut jäten und so viele Dinge, die man tun muss. Und man hofft doch am Ende so eines Gartenjahres, dass auch irgendwas bei rumkommt, oder? Dass all die Sonntage, die man investiert hat, irgendwie sich transformieren auf ein bisschen leckeres Gemüse oder was auch immer auf dem Teller. Und so auch Gott. Gott hatte all das investiert in dieses Volk, um etwas zu erhalten. Er nimmt das Bild von guten Trauben. Und er sagt dann in Jesaja 5, Vers 7, was er eigentlich gehofft hatte. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscher, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch. Und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Halten wir fest. Gott, der den Menschen Gerechtigkeit geben wollte, der sie aus der Ungerechtigkeit gerettet hatte, hatte sich gewünscht, dass im Leben seiner Menschen, seines Volkes, sich irgendwie Gerechtigkeit auch zeigt. Dass er, der gerechte Gott, der sie aus dem Elend, aus dem Unglück, aus den Schmerzen befreit hat, dass das irgendwie die Menschen auch verändert. Gott wünscht sich nicht nur, dass Menschen wissen, dass es ihn gibt. Gott wünscht sich, dass Menschen auch irgendwie so ein bisschen in ihrem Leben sein Wesen widerspiegeln. Er hatte sich Gerechtigkeit gewünscht. Es war eigentlich Zeit, dass sich Gerechtigkeit zeigt im Leben der Gläubigen. Nach all dem, was er getan hatte. Und Gott stellt diese fast verzweifelte Frage. Er sagt, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Gott fragt die Israeliten mit anderen Worten ganz ehrlich, sagt mir, wenn ich irgendetwas hätte tun können für euch, das ich nicht getan habe und es wäre gut gewesen, ich tue es sofort. Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht getan habe? Hier sieht man wieder diese schöne Idee, dass Gott sagt, ich habe immer das Beste für dich vor Augen. Alles, was irgendwie gut für dich ist, das tue ich. Und Gott stellt uns auch heute diese Frage, lieber Freund, liebe Freundin, er stellt dir ganz ehrlich die Frage, gibt es irgendetwas, was ich für dich hätte tun können, was gut für dich gewesen wäre, was ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Das Volk Israel über Jahrhunderte hinweg hat keinerlei Gerechtigkeit gezeigt. Nun, das Ganze endete ziemlich dramatisch. Gott hat irgendwann sie gewähren lassen, hat sie laufen lassen. Sie wollten unbedingt so sein wie die Assyrer und die Babylonier und die Ägypter, wollten sich unbedingt mit deren Göttern und deren Königen verbünden. So hat Gott sie diesen Völkern überlassen und die waren keine guten Freunde. Die kamen nach und nach, zerstörten ganz Israel, nahmen die einzelnen Stämme gefangen, führten sie ins Exil, zerstörten irgendwann den Tempel und die Stadt Jerusalem und irgendwann lag das ganze Projekt Volk Gottes, Israel, in Trümmern, verbrannt, zerbrochen, so als ob alles umsonst gewesen wäre. 70 Jahre waren die Juden in Babylon, im Exil, quasi wieder in der Knechtschaft, so wie damals in Ägypten, als wäre all das, was Gott für sie getan hätte, gar nicht passiert. Wieder zurück. Aber diesmal aufgrund ihrer eigenen Sünden. Nicht aufgrund von äußeren Umständen, nicht weil man da sowieso schon immer gewesen ist, sondern das war eindeutig die Folge von Rebellion. Lieber Freund, liebe Freundin, es gibt viel Leid in unserem Leben, das kommt von außen. Aber es gibt auch viele negative Dinge, die sind die direkte Folge unserer eigenen Sünde. Die direkte Folge unserer eigenen Ungerechtigkeit. Und in jenen Tagen gab es einen Prophet mit Namen Daniel, der in der Bibel nachforschte und sich fragte, gibt es vielleicht noch einen Ausweg? Ja, wir sind jetzt hier in diesem Elend, weil wir selbst falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber ist das das Ende der Fahnenstange oder gibt es noch Hoffnung? In Daniel Kapitel 9, Vers 2 lesen wir im ersten Jahr seiner Regierung, das ist von Darius dem Meder, dem ersten König nach dem Fall Babylons, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, wenn das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Hier war ein Prophet, der erkannte, es muss etwas getan werden. Wir sind wieder ganz am Nullpunkt angekommen. Und was er tat, ist ein gutes Beispiel für jeden von uns. Er begann zu beten. Er begann, Gott anzuflehen. Es war ihm ernst. Und das, was er betete, war nicht einfach nur Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich vielleicht mal. Nein, er bekannte seine eigene Schuld und die Schuld des Volkes. Wir haben gesündigt und haben Unrecht, mit anderen Worten ungerecht getan und gesetzlos gehandelt. Liebe Freunde, es ist so einfach, sich über Ungerechtigkeit zu beschweren, wenn man Israelit ist und von den Ägyptern bedrückt wird. Es ist so einfach, sich über Ungerechtigkeit zu beschweren, wenn man ein armer Arbeitnehmer ist und der Arbeitgeber einen mobbt. Es ist so einfach, sich über Ungerechtigkeit zu beschweren, wenn man von anderen Menschen schlecht behandelt wird. Aber wie oft denken wir darüber nach, was wir vielleicht anderen an Ungerechtigkeit antun? Wir sehen die Ungerechtigkeit meistens dann, wenn sie uns betrifft, aber selten, wenn sie von uns ausgeht. Wir können schnell zu Gott beten und sagen, Herr, hilf mir, der dort, mein Nachbar, mein Freund, mein Feind, meine Eltern, wer auch immer, die sind schlecht zu mir, hilf mir. Und wie oft beten wir zu Gott und sagen wir, Herr, ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Ich habe ungerecht gehandelt, ich habe anderen Menschen wehgetan. Daniel hat das gebetet, er hat gesagt, wir haben gesündigt und haben ungerecht und gesetzlos gehandelt. Wir haben gestern gelernt, ja, dass Sünde Gesetzlosigkeit ist. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Die 10 Gebote, die das Wesen Gottes, das immer nur für den anderen denkt, das Beste für den anderen möchte, ausdrückt. Dieses Wesen hatten sie mit Füßen getreten. Sie haben sich immer nur um sich selbst gedreht und das hatte negativste Konsequenzen in ihrem Leben gehabt. Und da die Bibel ja gesagt hatte, dass das Gesetz Gottes ein Gesetz der Freiheit ist, bringt logischerweise Gesetzlosigkeit was? Knechtschaft. Ganz ohne Frage. Und deswegen sagt die Bibel auch, dass jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wir haben gestern gesehen, wie Adam nach nur einer einzigen Sünde Knecht war seiner Sünde, nicht mehr Entschuldigung sagen konnte. Wer sündigt, wer das Gesetz übertritt, der ist in der Knechtschaft, der ist gefangen. Und so war die Gefangenschaft der Israeliten in Babylon eigentlich ein Symbol für die viel schwerwiegendere innere Gefangenschaft, die sie in ihrem Herzen hatten. Und so betet Daniel und sagte, wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Du Herr bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Hast du schon mal, lieber Freund, liebe Freundin, über dein Leben nachgedacht und es wurde dir so richtig schamrot im Gesicht? Da gibt es Dinge in unserem Leben, von denen wünschten wir, dass sie nie geschehen wären, oder? Da gibt es Dinge in unserem Leben, da wünschten wir, man könnte nochmal zurück, oder? Hat jemand schon mal diesen Wunsch gehabt, nochmal zurück in die Vergangenheit und nochmal an einen bestimmten Punkt nochmal durchleben und eine andere Entscheidung fällen? Nicht nochmal diesen Unfug machen. Nicht nochmal so ein, wenn man das nur irgendwie wieder gut machen könnte, oder? Es treibt uns die Schamröte ins Gesicht. Aber Daniel wusste, es gibt keine Zeitmaschine, mit der ich mich zurücktransportieren kann. Ich kann nicht zurück in die Vergangenheit. Niemand von uns kann zurück in die Vergangenheit. Es ist geschehen. Aber Daniel war trotzdem nicht hoffnungslos, denn Daniel kannte dieses Buch. Als Daniel lebte, war die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten schon ungefähr, 900 Jahre alt oder so. Aber er kannte sie und er wusste, dass derselbe Gott, der 900 Jahre zuvor die Israeliten aus Ägypten geführt hat, immer noch derselbe ist. Denn Gott verändert sich nicht. Er betet mit anderen Worten, nun aber Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, damals, vor Urzeiten, und dir einen Namen gemacht hast, bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Daniel betet hier auf eine Art und Weise, wie jeder von uns beten kann. Die Bibel ist nicht nur dazu da, dass wir wissen, das ist früher passiert. Nein, wir können sagen, Gott, du hast damals vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, du hast damals so gehandelt. Du änderst dich nicht, wir sind in einer selben Situation, du kannst mir heute genauso helfen. Daniel wusste, obwohl sie nicht in Ägypten in Gefangenschaft sind, sondern in Babylon, obwohl sich die äußeren Umstände geändert haben, war das Prinzip dasselbe. Der Gott, der aus Ägypten befreit, der rettet auch aus Babylon. Und so betet Daniel nicht, indem er sagt, Gott, also wenn du möchtest, könntest du ja vielleicht was tun, oder? Nein, er sagt, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit. Daniel wusste, ich bin nicht gerecht. Wir als Volk sind nicht gerecht. Wir haben nichts, was wir bringen können und sagen können, schau mal Gott, das haben wir gemacht. Deswegen musst du uns helfen. Aber Daniel wusste, obwohl er und das Volk nur Ungerechtigkeit vorweisen konnten, hatte Gott sie trotzdem gern. Und weil Gott so barmherzig ist und weil er so liebevoll ist, wollte er sie retten. Lieber Freund, liebe Freundin, ich weiß nicht, was für ein Bild du von dir hast, aber eins ist sicher, Gott weiß alles von dir. Er kennt jede Ungerechtigkeit, die du erlitten hast und jede, die du selbst ausgeübt hast. Und obwohl er alles weiß, mag er dich trotzdem und möchte gern dein Freund sein. und dir helfen. Und deswegen sagt Daniel, Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Daniel betet mit richtigem Eifer, sagt, handle, zögere nicht, vergib, achte darauf. Oh, wenn wir manchmal mehr so beten würden und Gott nicht loslassen, bis er handelt. Was mir an diesem Gebet so toll gefällt, ist die Antwort. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war, um die Zeit des Abendopfers. Während er noch redete und betete, Daniel hatte noch nicht einmal Amen gesagt. Da war die Antwort schon da. Manchmal haben wir das Gefühl, unsere Gebete, die wir so sprechen, die gehen erst irgendwie in den Himmel und vielleicht verzögern sie sich noch, weil sie in der Decke hängen bleiben und da müssen wir mehrmals beten vielleicht und irgendwann kommt vielleicht eine Antwort, aber hier haben wir ein Gebet, wo die Antwort schon da war, bevor das Amen gesprochen war. Manchmal fragen mich Leute, ja, wie soll ich eigentlich genau beten? Ja, gerade wenn ich mit Menschen über die Bibel rede und sie vielleicht neu die Bibel kennenlernen, dann sagen sie, ah, ich weiß gar nicht genau, was man da sagen soll. Ja, ich muss das erstmal lernen. Und dann erzähle ich ihnen manchmal diese Geschichte hier. Hier war ein Prophet, der hat gebetet, aber Gott hat gar nicht bis zum Ende abgewartet. Gott hat nicht gesagt, na, mal schauen, ob dieses Gebet gut genug formuliert ist. Mal sehen, ob das Gebet wirklich schön poliert, ausgedrückt ist. Nein, während er betet, hat Gott schon zum Gabriel gesagt, Gabriel, da betet einer. Geh hin. Die Qualität dieses Gebetes lag nicht in den elaborierten Worten, in der tollen Ausdrucksweise. Die Qualität dieses Gebetes lag darin, dass hier jemand seine eigene Ungerechtigkeit erkannte, bekannte und sagte, Herr, du kannst trotzdem helfen. Gott erhört dich nicht, weil du lange betest, weil du gut betest oder weil du interessante Gedanken im Gebet einbringst. Gott hört dein Gebet, wenn du sagst, Herr, ich bin ungerecht, ich habe nichts, was ich bringen kann, aber ich weiß, du magst mich trotzdem, weil ich habe gelesen, vor so und so vielen Hunderten von Jahren hast du den Abraham gerettet und du hast den David gerettet und du hast den Paulus gerettet und du hast den Petrus gerettet und du hast dem Daniel geholfen, du hast den allen geholfen und ich bin in derselben Situation. Wenn wir so ein Gebet beten, ist die Antwort schon vor dem Amen da. Und so kam der Engel und sagt, ich bin gekommen, dich Verständnis zu lehren, als du anfingst zu beten. Er ging ein Wort. Es wird ja immer besser. Der Engel Gabriel wurde gesandt, als Daniel anfing zu beten. Heißt mit anderen Worten, Gott wusste sowieso schon, was er betet. Wir beten niemals und Gott sagt dann, ach so, ich wusste gar nicht, was du möchtest. Wenn wir uns hinknien, wenn wir unsere Augen schließen, unsere Hände falten, wenn wir beginnen mit lieber Vater im Himmel, weiß Gott schon längst, was wir wollen. Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob die Worte, die wir sprechen, gut genug sind. Ob sie den richtigen Ton treffen. Ja, natürlich sollen wir aus Respekt zu Gott auch so beten, dass es ihm Ehre bringt. Aber selbst wenn wir nicht genau wissen, wie das geht, Gott sieht ins Herz. Und die Antwort kam. Und die Antwort hat es in sich. Denn dort hieß es jetzt, über dein Volk, über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln, ein Allerheiligstes zu salben. Gott sagt, für dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Und in diesen 70 Wochen werde ich Folgendes tun. Ich werde den Sünden, den Übertretungen ein Ende machen. Ich werde sie abtun. Ich werde eine Versöhnung, eine Sühnung für die Missetaten bringen. Ich werde eine Gerechtigkeit in diese Erde einführen, die ewig ist. Gott hatte schon immer wieder gewirkt. Er hatte das Volk befreit aus Ägypten. Er hatte immer wieder große Dinge getan. Aber er sagt, ich will jetzt eine Gerechtigkeit bringen, die ewig ist, die ein Fundament bildet, eine Sicherheit in den unsichersten Zeiten. Was heißt das genau? Schauen wir uns das genauer an. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Wer von Ihnen hatte Freude im Matheunterricht? Gibt es da jemanden? Ah, doch, ein paar. Da, die sind jetzt gleich Mode. 70 Wochen sind wie viele Tage? 70 Wochen sind wie viele Tage? 490, ja, ganz genau. Nun, Gott sagt, da sind 70 Wochen über die Stadt Jerusalem und über das Volk Israel bestimmt. Interessant ist, dass in biblischer Prophetie, der Daniel war ja ein Prophet, ein Tag für ein Jahr steht. Das kann man in Hesekiel 4, Vers 6 hier deutlich sehen. Ja, ein Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Das heißt, und das können wir alle rechnen, egal ob wir eine 1 oder eine 5 hatten, wenn ein Tag für ein Jahr steht, dann stehen 490 Tage für 490 Jahre, ganz genau. Nun, wann sollten die beginnen? Es heißt hier, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Die Stadt war ja zerstört worden durch die Babylonier. Dreimal waren die Babylonier gekommen. 587 war die Stadt endgültig, 586 vor Christus endgültig zerstört worden. Lag dann Jahrzehnte unberührt dort in Palästina, bis im Jahre 539 die Perser Babylon besiegten. Die Meder und die Perser. Und einer der ersten Könige, Kyros, dann einen Befehl gab, dass die Juden wieder zurückkehren durften. Sie durften anfangen, den Tempel wieder aufzubauen. Es gab dann Probleme. Die Nachbarn wollten das nicht. Ja, Probleme gibt es immer mit den Nachbarn schon damals. Und dann kam das zu einem Stopp. Dann gab es einen anderen König, den Darius, den Großen, der die Erlaubnis wiedergab, an diesem Tempel weiterzubauen. Und das ist dann auch gelungen. Aber trotzdem war die Stadt noch größtenteils unbefestigt. Bis dann ein anderer König, der Nachfolger von Darius I., Artaxerxes, die Erlaubnis gab, diese Stadt Jerusalem wieder vollständig aufzubauen. Und dieser dritte persische Erlass ist genau dieser Erlass, um den es in der Prophezeiung ging. Wann war das? Das war nach der Bibel im 7. Jahr des Königs Artaxerxes. Und das können Sie googeln, wenn Sie mir das nicht glauben, war im Jahre 457 vor Christus. Nun, warum ist das so interessant? Der Text sagt, dass vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Noch einmal ein bisschen Mathekenntnisse. 7 plus 62 ergibt wie viel? 69. Ganz genau. Und jetzt kommt der schwierigste Teil für heute. Na fast. 69 Wochen sind wie viele Tage? 69 mal 7. Ja genau, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die einen versuchen 69 mal 7 auszurechnen, die anderen rechnen 94 minus 7, genau. Es sind 483 Tage und damit 483 Jahre. Und das kann man jetzt so schön hier aufmalen. Aha, 457 vor Christus und dann 483 Jahre vorwärts. Das kann man eigentlich ganz schön sich vorstellen. Da kommt man dann woraus rechnerisch? Minus 457, ja, wir sind ja vor Christus und dann 483 Jahre dazugerechnet. Wo kommt man raus? Im Jahr 26. Müsste man aber. Nun ist Folgendes. Und dazu brauche ich mal ganz kurz die Hilfe unserer Kinder hier vorne. Könnt ihr mal alle nach vorne kommen? Ja, ja, genau. Hier. Alle fünf. Wir müssen jetzt mal was illustrieren. Ihr seid jetzt alle, kommt mal her. Ihr seid jetzt alle so quasi Punkte. Du bist die Null, okay? Du bist die Null. Also nicht, weil du eine Null bist, aber komm mal her. Du bist hier, komm mal her. Hier, so. Du bist hier minus 1, kommst du zu mir, und du bist minus 2. Du bist die? 0, genau, dann bist du die? 1, sehr gut, und du bist die? 2. Ja, genau, super. Also auf einem Zahlenstrahl, wenn man jetzt so die Punkte hat, hat man hier minus 2 und?
Minus 1.
Und?
0.
Und?
1.
Und?
2.
Ganz genau. Also wenn ich jetzt so mathematisch rechne und ich sage zum Beispiel, sagen wir mal, minus 2 plus 3, dann mache ich was? Dann mache ich also plus 1, plus 2, plus 3. Wo komme ich raus? Bei 1. Ah, genau. Aber jetzt geht es ja um Jahre. Und Jahre sind keine Punkte, sondern Jahre sind quasi dazwischen. Ja, das ist so. Das heißt, das Jahr minus 2 ist nicht hier, das ist quasi hier dazwischen. Ja? Und das Jahr minus 1 ist quasi hier dazwischen. Und dann kommt schon nach dem Jahr minus 1 kommt das Jahr 1, weil es gibt ja kein Jahr 0, es gibt nur einen Punkt 0, ich habe kein Jahr 0. Das heißt, wenn ich jetzt im Jahr minus 2 bin und ich rechne 3 Jahre vor, dann komme ich wohin? Minus 1, 1, 2. Deswegen, wenn ich mit Jahren rechne, ist minus 2 plus 3, 2. Es kommt also noch ein Jahr mehr dazu, als man sich das normalerweise mit Punkten ausrechnen könnte. Ist das verständlich? Ah, okay, super, ihr habt das ganz toll gemacht, ihr dürft euch wieder setzen. Warum die ganze Übung? Aus dem einfachen Grund, also man kommt nicht im Jahre 26, sondern man muss ein Jahr dazu rechnen. Man kommt im Jahre 27 raus. Und das ist ganz interessant, weil Daniel sagt, jetzt Achtung, Daniel sagt, diese Zeit würde verstreichen bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Das hebräische Wort für Gesalbt ist Maschiach, der Messias, der kommende König, der die Gerechtigkeit bringt, der würde genau im Jahre 27, exakt 483 Jahre nach dem Befehl von Artaxerxes in seinem siebten Jahr, 483 Jahre später würde der auftreten. Und das Jahr 27 war das Jahr, das 15. Jahr der Regierung Tiberius, wenn man einige römische Quellen wie Velleius Paterculus dazu nimmt, dann weiß man, dass der Tiberius schon im Jahr 12 schon mit Kaiser wurde. Und dann kommt man genau in das Jahr, von dem Lukas sagt, dass Johannes der Täufer begann zu predigen und zu taufen. Und Markus sagt uns, dass genau in diesem Jahr, als Johannes der Täufer im Jahre 27 predigte und taufte, nicht 26, nicht 28, sondern 27, dass ein Jesus von Nazareth in Galiläa kam, um sich von Johannes im Jordan taufen zu lassen. Es war Zeit für die Gerechtigkeit. Jesus kam nicht 3 Jahre zu früh, 4 Jahre zu spät. Es gab keinen Stau auf der göttlichen, prophetischen Straße. Er kam pünktlich im richtigen Jahr und ließ sich taufen. Nun, als Johannes ihn sah und wusste, ahnte, wer dort vor ihm stand, sagte er, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus hatte nie gesündigt, er war nie ungerecht gewesen. Warum wollte er sich taufen lassen? Interessant ist die Antwort von Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Er kam, um eine Gerechtigkeit zu bringen. Und das Wort Gerechtigkeit im alten Orient, wir denken bei Gerechtigkeit immer so an Justitia, ne? Also mit den verbundenen Augen, mit der Waage, ja, und Gerechtigkeit hat bei uns was mit Gericht zu tun, ja. Mir muss Gerechtigkeit verschafft werden, ja, mein Nachbar hat den Zaun zu weit gesetzt, ich brauche Gerechtigkeit, ja, so hin und her. Aber das Wort Gerechtigkeit im alten Orient hat eigentlich weniger was mit Waagschalen zu tun, sondern vielmehr was mit einem Ochsen, der auf seinem Acker auf der richtigen Spur bleibt, der richtig geleitet wird, der nicht nach links und rechts ausbricht. Die Araber haben den schönen Begriff der Rechtleitung. Das ist eigentlich diese Idee von Gerechtigkeit, auf dem richtigen Weg bleiben. Und hier kam jemand, der gesagt hat, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Ich will euch auf den richtigen Weg führen. Folgt mir nach. Kommt unter mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und die Bibel sagt uns, dass bei seiner Taufe der Heilige Geist auf ihn kam. Die Stimme vom Himmel sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Bibel sagt uns, dass an diesem Tag, als Jesus getauft wurde, im Jahre 27, Gott ihn mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hatte. Er war der Gesalbte, weil der Heilige Geist mit Kraft auf ihn gekommen war. Jesus hat das selbst so gesagt. Als er später predigte, hat er immer wieder diese Stelle aus Jesaja zitiert und auf sich selbst angewandt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Weiß jemand, was frohe Botschaft auf Griechisch heißt? Euangelion, Evangelium. Jesus war gekommen, die Zeit war reif für eine gute Botschaft. Gerechtigkeit ist nicht nur ein technischer Begriff. Gerechtigkeit, wie die Bibel sie versteht, ist etwas Positives. Gott hat eine gute Nachricht. Frohe Botschaft. Was ist die frohe Botschaft? Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Die gute Botschaft ist nicht nur, dass Gott immer die Liebe ist, nein, sondern dass er auch unser Elend, unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünden sieht und das ändern will. Die gute Botschaft ist nicht nur, dass Gott nett ist, sondern dass er seine Nettigkeit in mein Leben bringen will und in deins. Und dass er gekommen ist, und zwar pünktlich, um uns zu retten. Und so kam Jesus. Und er selbst sagte immer wieder, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an die gute Nachricht, an das Evangelium. Früher dachte ich immer, wenn es hier heißt, die Zeit ist erfüllt, dass Jesus sagte, naja, es wurde irgendwann mal Zeit, dass ich komme. Aber nein, Daniel hatte genau vorhergesagt, in diesem Jahr wird der Messias kommen. Dann ist die Zeit reif für die Gerechtigkeit, für die ewige Gerechtigkeit, die bis ans Ende der Welt Gültigkeit haben wird. Die Zeit war erfüllt. Jesus wusste, dass er die Erfüllung einer Zeitprophezeiung in Daniel 9 war. Und so kam Jesus. Und Jesus hatte ein Auge und Ohr und Herz für jeden. Er nahm sich der Kinder. Denn er war der Meinung, dass Gerechtigkeit schon etwas ist, was Kinder brauchen. Er war für die Kranken und die Verletzten, für die Unberührbaren die einzige Hoffnung. Er war so beliebt. Menschen wollten so sehr zu ihm, dass manche ganz ungewöhnliche Wege gingen, um zu ihm zu kommen. Und wer Jesus aufnahm, musste damit rechnen, dass ein Haus kaputt geht, weil jemand zu Jesus kommen wollte. Jesus hatte keine Bedenken, mit den Theologen seiner Zeit zu diskutieren. Obwohl, ich muss mich korrigieren, Jesus hat nie diskutiert, er hat ihnen die Wahrheit gezeigt. Er wollte ihnen helfen. Jesus hatte keine Berührungsängste vor Ausländern. Jesus lehrte draußen in der freien Natur am liebsten, um den Menschen zu zeigen, an den Dingen, die sie umgaben, an den alltäglichen Ereignissen, wie Gottes Reich der Gerechtigkeit funktioniert. Manche hatten solch eine Scheu, zu ihm zu kommen, dass sie ihm am liebsten eine E-Mail geschrieben hätten, wenn es die schon gegeben hätte. Ja, die wären niemals zu einem Vortrag gekommen wie hier. Die hätten höchstens vielleicht dann die Aufnahme später im Internet gesehen. Nikodemus war zu schüchtern, um öffentlich zu Jesus zu kommen. Aber Jesus hat auch dann ihn gerne angenommen, hat sogar die wichtigsten Dinge, die er jemals gesagt hat, gerade ihm gesagt. Jesus war für die da, die so verstoßen waren, dass selbst Menschen, die nicht mal so richtig ganz an Gott glaubten, diese Frau einfach so an den Rand gedrängt hatten. Jesus hat sie gern gehabt. Und Jesus schrieb die Sünden in den Sand. Wie wir gestern gesehen haben, die Finger Gottes schrieben das Gesetz Gottes in Stein. Aber Sünden sind in den Sand geschrieben. Jesus besiegte den Satan in der Wüste. Jesus half denen, denen das Wasser bis zum Hals stand. Jesus gab Frauen einen ganz neuen Wert, sorgte für echte Gerechtigkeit zwischen den einzelnen sozialen Schichten, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Altersgruppen. Und Jesus bereitete Menschen vor, diese Botschaft von der Gerechtigkeit bis in alle Welt zu tragen. Und so sagte er, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Wer dieser Spur der Gerechtigkeit hinterhergeht, die ich vorausgegangen bin, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und es gab von Anfang an Menschen, die, als sie ihn sahen, Interesse daran hatten, mit Jesus zu gehen. Eine seiner ersten Jünger, die ihm nachfolgten, die wurden von Jesus angesprochen mit den Worten, was sucht ihr? Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du dich für Jesus interessierst, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann wird auch er dir diese Frage stellen. Was suchst du? Interessierst du dich für Jesus, weil du hoffst, in der Kirche ein paar Freunde zu finden? Interessierst du dich für Jesus, weil du hoffst, damit irgendwie vielleicht berufsmäßig einen Vorteil zu haben? Oder interessierst du dich für Jesus, weil du erkannt hast, dass er derjenige ist, der deine tiefsten Nöte stillen kann? Und so sprachen sie zu dem Rabbi. Eigentlich haben wir jetzt nicht so eine spezifische Frage oder so. Wir haben eigentlich nur einen Wunsch. Sie sagen, wo wohnst du? Wir würden gern mehr Zeit mit dir verbringen. Hast du den Wunsch, mehr Zeit mit Jesus zu verbringen? Und Jesus lädt sie ein, kommt und seht. Egal wer du bist, egal wie viel du weißt, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann komm und sieh. Verbring einfach Zeit mit ihm. Bete zu ihm, lies ein wenig in seinem Wort, versuch ihn besser zu verstehen und du wirst erstaunt sein. Ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben, immer dann, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, bin ich erstaunt über das, was er mir alles zeigt. Je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto erstaunlicher ist es. Man kann nie genug von Jesus bekommen. Aber schon nach einem Tag, Nur einen Tag waren sie in der Gegenwart Jesu gewesen. Sie waren so erfüllt, dass sie zu anderen gingen und riefen, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, den Gesalbten. Aber Jesus war nicht nur gekommen, um den Menschen ein Vorbild zu geben für ein gerechtes Leben. Jesus war auch gekommen, um sein Leben selbst zu geben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Schon bei der Taufe hatte der Johannes, der ihn taufte, ausgerufen, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und es dämmerte dem Johannes selbst, als er das ausrief, dass Jesus etwas zu tun haben musste mit diesen Tieropfern, mit diesen Lämmern, die Jahr für Jahr geschlachtet wurden, als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Das Blut des Lammes hatte die Israeliten freigemacht aus Ägypten. Das Blut des Lammes Gottes würde jeden Menschen freimachen. Daniel hatte das so erklärt bekommen in Daniel 9. Und nach den 62 Wochen, wenn der Gesalbte da ist, wenn er die ewige Gerechtigkeit beginnt einzuführen, wenn er das Reich Gottes den Menschen erklärt und vorlebt, danach wird er ausgerottet werden. Er wird getötet werden. Bevor er das tut, wird er einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Wir reden ja über Sicherheit in unsicheren Zeiten. Und hier sagt uns der Prophet Daniel, dass genau dieser Gesalbte, wenn er kommen wird und eine ewige Gerechtigkeit einführt, wird er einen Bund schließen. Einen festen Bund. Eine Verbindung, die Bestand hat in den Stürmen des Lebens. Jesus hat von diesem Bund gesprochen. Er sagte, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut des Lammes musste an die Türpfosten und die Menschen waren frei. Das Blut Jesu, das Blut des neuen Bundes, das müssen wir öffentlich bekennen. Und sagen, Herr Jesus, du bist mein Erlöser. Du bist für mich gestorben. Ich glaube, dass du allein mich frei machen kannst von meiner Schuld, von schlechten Gedanken, von schlechten Gewohnheiten, was immer es ist. Du kannst mich frei machen. Dein Blut spricht für mich. Der neue Bund hat wunderbare Dinge. Das heißt, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze, da haben wir das Gesetz Gottes, über das wir gestern gesprochen haben, in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, was Gott durch diese ganze Tat tun wollte. Er wollte, dass die Menschen die 10 Gebote nicht nur auf Steintafeln haben, auf Flyern und in Büchern und sagen, aha, das sind die Regeln, nach denen wir leben sollen. Er wollte, dass diese Gerechtigkeit Gottes in ihr Leben kommt, in ihr Herz, in ihr Denken. Und dazu musste jemand ihre Ungerechtigkeit nehmen. Und es war Jesus. Er nahm meine Ungerechtigkeit, um Gottes Gerechtigkeit mir zu geben. Ich weiß nicht, lieber Freund, liebe Freundin, ob du jemals in deinem Leben darüber nachgedacht hast, dass alles, was du getan hast, Gott gerne nehmen möchte. Und er dich so anschauen möchte, als ob du all das nie getan hättest. Seine Gerechtigkeit. Dieses Gesetz der Freiheit sollte in das Herz kommen. Und das ist Gottes Wunsch für dich und für mich, dass wir freie Menschen sind. Frei von Schuld. Frei von schlechten Gedanken. Frei von schlechten Charakteren. Weil Jesus für uns stirbt. Noch mehr gehört zu diesem neuen Bund. Es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. In diesem neuen Bund kann jeder Einzelne, egal wie alt er ist, wie erfahren er ist, ob seine Großeltern schon Christen waren oder er ganz neu zum Glauben kommt, jeder kann eine direkte Beziehung zu Gott haben. Lieber Freund, liebe Freundin, du kannst direkt zu Gott beten. Du kannst direkt mit ihm sprechen. Du musst nicht einen Pfarrer oder Pastor oder Guru zwischen dir und Gott haben. Du kannst mit Gott alleine kommunizieren direkt. Und ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Gott will dir alle deine Sünden vergeben. Nun, warum starb Jesus eigentlich nicht sofort? Warum ist er nicht gleich nach seiner Taufe umgekommen? Immer wieder gab es ja Versuche, ihn zu töten. Es heißt in Johannes 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Auch für diese Tat des Todes Jesu gab es eine Zeit für die Gerechtigkeit. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Nach 3,5 Jahren Dienst war die Stunde gekommen. Denn Daniel sagte in Daniel 9, Vers 27, in der Mitte der letzten Woche wird der Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Von den 70 Wochen waren 69 Wochen vergangen bis zur Taufe. Aber in dieser letzten Woche würde die Hälfte zur Aufhebung der Schlacht- und Speisopfer führen. Die Hälfte einer Woche ist wie viel? Eine Woche hat wie viele Tage? 7. Und die Hälfte einer Woche gibt dann wie viel? 3,5. 3,5 Jahre nach der Taufe bringt uns vom Herbst 27 nach Christus in das Frühjahr 31 nach Christus. Was geschah? Genau 3,5 Jahre nach seiner Taufe ritt Jesus bei einem Esel nach Jerusalem. Er hielt seine letzten Ansprachen, reinigte den Tempel, hielt das letzte Abendmahl, wusch seinen Jüngern die Füße, setzte das Abendmahl ein, sprach über den neuen Bund, ging in den Garten Gethsemane, wurde verraten von einem seiner 12 Jünger und von römischen Soldaten festgenommen, vor Pontius Pilatus geführt, verhört mehrfach und dann bespuckt und geschlagen, verhöhnt und ausgelacht mit einer Dornenkrone. Er, der gerecht war, trug all die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Eine Krone aus Dornen. Sie sprachen zu ihm, seid gegrüßt, du König der Juden. Warum Dornen? Als Gott die Welt schuf, gab es noch keine Dornen. Die Dornen kamen mit der Sünde. Als Adam und Eva sündigten, da kamen auch die Dornen. Dornen sind ja botanisch eigentlich verkümmerte Blätter, oder? Blätter, die verkümmert sind und die nur noch pieksen, die nicht mehr schön sind, die nur noch wehtun und damit ein wunderbares, ein sehr passendes Bild für die Sünde. Sündige Menschen sind verkümmerte Menschen, die nicht ihr volles Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, ausleben. Menschen, die mit ihrem egoistischen Wesen nur noch anderen wehtun. So ist Sünde. Sünde tut weh, will anderen wehtun. Und Jesus nahm diese Sünden und setzte sie auf sein eigenes Haupt. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben alles so verbockt hast. Aber heute Abend möchte ich dir sagen, lieber Freund, dass Jesus sich mit allen diesen Dingen identifiziert hat. Er hat diese Sünden genommen, diese Ungerechtigkeiten und hat sie auf seinen Kopf gesetzt und gesagt, das ist meins, das trage ich. Du musst es nicht länger tragen. Die Dornenkrone sagt, dass Jesus der König von Sündern ist. Er ist nicht nur ein König des Universums, vor dem wir uns fürchten müssen. Nein, er kam auf diese Welt, um zu sagen, ich bin der König von denen, die diese Sünden getan haben. Ich bin der Freund der Sünde. Ich will ihnen Gerechtigkeit geben. Er ließ sich kreuzigen. Der Vorhang zerriss. Und wir haben gestern schon gesagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ein Mann, der die Bibel nicht kannte, der nicht aufgewachsen war in einer christlichen Kirche oder sonst irgendwie religiös der Bibel folgte, ein Mann, der nur Jesus am Kreuz sah und sah, wie Jesus dort redete und sich benahm, kam zu dem Schluss, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Hier am Kreuz zeigte sich die Liebe Gottes, die wir gestern gesehen haben, hier am Kreuz zeigte sich die Gerechtigkeit Gottes, der die Sünde nicht einfach ignoriert, weil das wäre ungerecht. Aber der die Sünde, der die volle Strafe der Sünde austeilt, und zwar auf sich selbst. Der von der Strafe der Sünde nichts wegnimmt, aber sie dem Sünder nicht angedeihen lässt, sondern alle Strafe auf sich selbst legt. Gerecht und liebevoll. Der Römer beugte sich vor Gott. Und von Gott, dem Vater, heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie soll der uns mit ihm nicht auch alles schenken? Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, wie wir gesagt haben. Er sagt, ich bin der Weg. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod besiegt. Hier könnte man enden und wir sind doch ziemlich bald am Ende angelangt. Aber Daniels Prophezeiung endete hier nicht, obwohl viele christlichen Kirchen hier enden. Denn Daniel hat ja gesagt, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Und das griechische Nethak, das vom hebräischen Chatak kommt, bedeutet eigentlich abgeschnitten. Das kann man sich fast vorstellen. Oder Chatak klingt schon so wie abschneiden. Diese 70 Wochen, diese 490 Jahre waren abgeschnitten. Sie waren nur ein Teil einer größeren Sache. Wovon waren sie abgeschnitten? Der Engel Gabriel, der diese ganze wunderbare Vision diese wunderbare Prophezeiung dem Daniel erklärt hatte, mit der Taufe des Messias und der Kreuzigung des Messias, all das war vorhergesagt worden und trat auf das Jahr genau ein. All das hatte Gabriel ihm erklärt. Derselbe Gabriel, der war ja schon mal da gewesen. Das merken wir, wenn der Gabriel sagt, jetzt bin ich gekommen, um dir Verständnis zu bringen. Verstehe das Gesicht, da gab es etwas, das Daniel nicht verstanden hatte. Und das war eine Vision, die er in einem Kapitel vorher aufgeschrieben hatte. Er sprach, und wir machen das heute hier nur ganz kurz. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Was Daniel sagt, oder was dem Daniel gesagt wurde, ist, dass nicht nur eine ewige Gerechtigkeit auf dieser Erde eingeführt werden sollte, nein, sogar das himmlische Heiligtum, von dem wir gestern schon kurz gesprochen haben, mit den Cherubim und die dort im Himmel sind, das himmlische Heiligtum selbst würde eine Gerechtigkeit erleben. Gerechtfertigt bedeutet nichts weiter, als dass diesem Heiligtum Gerechtigkeit widerfährt. Um das mal ganz simpel und bildlich auszudrücken. Was macht Gott eigentlich mit meiner Sünde? Erinnern wir uns nochmal an das Heiligtum in der Wüste. Gott hat ja gesagt, okay, wenn ihr auch nicht ganz mir gleich folgen wollt, aber ich möchte in eurer Mitte sein und ihr könnt dieses Zelt aufschlagen und da könnt ihr immer hinkommen und opfern. Wenn ein Israelit damals ein Opfer brachte, wenn er ein Lamm für seine Sünden brachte, dann bekannte er seine Schuld auf das Lamm. Das Lamm wurde getötet und das Blut wurde in das Heiligtum, in das Zelt Gottes gebracht. Wer von uns hat zu Hause einen Mülleimer? Mülleimer. Was Gott sagte war, lasst mich doch bei euch wohnen, gebt mir ein Zelt und alle eure Ungerechtigkeit könnt ihr mal bei mir abladen. Mein Zelt ist wie ein Mülleimer. Ihr könnt alles reintun. Mit all eure Sünden, eure Vergehen, eure Missetaten, all den Schrott eures Lebens, bringt ihn zu mir, ich sammle ihn bei mir, damit er nicht mehr bei euch ist. Das war Gottes Plan. Einmal im Jahr gab es diesen sogenannten großen Versöhnungstag. Denn wenn wir einen Mülleimer zu Hause haben, was machen wir ab und zu? Was muss man schon machen? Man kann nicht ewig nur Müll reintun, oder? Irgendwann muss der Mülleimer selbst gereinigt werden. Das Ganze sollte Folgendes Simples illustrieren. Wenn wir mit einer Sünde zu Jesus kommen und sagen, ich habe gestohlen, gelogen, gelästert, was auch immer, und es tut mir leid, und ich bekenne diese Sünde Jesu, macht Gott nicht wie eine Märchenfee, pling, und die Sünde ist wie eine Seifenblase weg. Nein, Gott sagt, okay, kein Problem, gib mir deine Ungerechtigkeit, ich nehme sie zu mir. Ich nehme sie zu mir in mein himmlisches Heiligtum. Jesus hat sie auf sich genommen. Er hat durch sein Blut diese Sünden in den Himmel getragen. Sie sind bei Gott. Übrigens, wenn sie bei Gott sind, sind sie nicht bei mir. Wenn ich meine Sünden Jesus übergebe, sind sie bei Gott im Himmel. Er kümmert sich darum. Aber auch dieses Heiligtum sollte gereinigt werden. 2300 Abend und Morgen. bringt uns in das Jahr 1844. Man könnte mehr dazu sagen, aber heute wollen wir das nur kurz hier im Überblick andeuten. Was sollte beginnen? In Daniel 7, Vers 9 heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Dieses Jahr 1844, das werden wir nochmal zurückschauen, sind 490 Jahre abgeschnitten von den 2300 insgesamt. Die bringen uns in das Jahr 34 nach Christus, wo in der Mitte der Woche 31 Jesus gekreuzigt ist. Es bleiben 1810 Jahre übrig. Und die bringen uns genau in das Jahr 1844. Noch einmal ist dort Zeit für Gerechtigkeit. Nicht für die Gerechtigkeit, die am Kreuz eingeführt werden sollte, sondern die Gerechtigkeit, die jetzt damit zusammenhängt, dass das himmlische Heiligtum gereinigt wird. Was ist dort passiert? Daniel 7, Vers 10 heißt es, das Gericht setzte sich. Die Bibel sagt uns, dass seit 1844 ein Gericht stattfindet im Himmel als Teil des großen Erlösungsplanes, der die Taufe von Jesus und die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus beinhaltet. Auch das Gericht ist Teil davon. Dieser Jesus kommt dort in diesem Gericht zum Vater. Ich sah den Nachtgesicht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde Ehre, Herrschaft und Königtum verliehen. Jesus wird dort zum König gekrönt. Jakobus sagt uns, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Haltet seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du dich fragst, ob es in dieser Welt noch Gerechtigkeit geben wird, wenn du dich fragst, ob es einen Zeitpunkt gibt, wo alles Böse und alles Gute wirklich den Lohn erhält, den es verdient, ist die Antwort ja. Gott hat sich Zeit gelassen, denn Gott ist geduldig. Aber seit 1844 hält Gott Gericht. In diesem Gericht haben wir, was braucht man, wenn man vor Gericht erscheinen muss? Wenn man angeklagt ist im Gericht, braucht man einen Fürsprecher, oder? Einen Anwalt. Die Bibel sagt uns in Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Das ist jemand, der für mich spricht, bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Nicht nur ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie man gerecht lebt. Nicht nur ist er gestorben, um meine Ungerechtigkeit zu nehmen und mir seine Gerechtigkeit zu geben. Nein, jetzt, während ich lebe, lebt Jesus. Und er lebt im Himmel und steht jetzt für mich ein, spricht für mich, und zwar als der Gerechte. Und während das Gericht tagt und jeder einzelne Fall eines Menschen untersucht wird, steht Jesus bereit, für jeden als der Gerechte zu sprechen, als Anwalt, als Fürsprecher, der sein Leben in Jesu Hände gelegt hat. Das Einzige, was man tun muss, wenn man den besten Anwalt aller Zeiten hat, ist ihm alle Akten zu geben, die man hat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Jesus alle Akten unseres Lebens zu geben. Er kümmert sich darum. Jesus ist nicht nur der Anwalt. Es heißt, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Stellen Sie sich vor, Sie werden vor Gericht vorgeladen und Ihr Verteidiger wird das Urteil sprechen. Hätten Sie noch Angst vor dem Gericht? Viele Christen wollen über das Gericht nichts hören, weil sie denken, oh nein, das Gericht ist eine Gerichtsbotschaft, das klingt so negativ und deswegen hört man vielleicht noch viel über die Kreuzigung und die Taufe, aber so wenig über das Gericht, obwohl Taufe, Kreuzigung und Gericht Teil einer einzigen Prophezeiung sind. Im Plan Gottes gehört alles zusammen. Die Taufe Jesu, der die Gerechtigkeit einführt auf die Erde und vorlebt. Die Kreuzigung, bei der Jesus alle Ungerechtigkeit auf sich nimmt, damit wir gerecht sein können vor Gott. Und dann das Gericht, in dem jede Ungerechtigkeit aufgearbeitet wird und Jesus als der Gerechte für jeden eintritt, der sich ihm übergibt. Er hat ihm das gegeben, weil er der Sohn des Menschen ist. Die Bibel sagt, dass dort die Bücher geöffnet werden und in diesen Büchern werden die Werke notiert. Jesus sagt, denn nichts ist verborgen, was nicht offenbar werden wird und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden wird und an den Tag kommen wird, Egal was es gibt, Gott weiß alles. Und wenn wir das Gefühl haben, in diesem Leben geht es so ungerecht vor sich, wie wir am Anfang gesagt haben, dürfen wir wissen, das Gericht Gottes wird jeden Stein umdrehen. Redet nicht viel von hohen Dingen, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Gott wird alles, das, was wir getan haben, unter die Lupe nehmen. Jedes ohne zu Wort. Aber nicht nur das, was wir getan haben, nicht nur das, was wir gesagt haben, sogar das, was wir gedacht haben. Die Pläne, die Motive, die wir gehabt haben, die Gedanken und Gesinnung, das, was wir vorgehabt haben, aber vielleicht niemals ausgeführt haben. Gott weiß alles. Und all das, was wir erlitten haben, wird wieder gut gemacht. Und all das, was wir anderen angetan haben, wird gerichtet werden. Aber wenn Jesus für uns gestorben ist, hat Jesus für all das schon bezahlt. Und deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen brauchen wir Jesus, damit wir im Gericht bestehen können. Die Sünden sind aufgeschrieben, aber auch alle diejenigen, die seinen Namen hochachten, die sein erwähltes Eigentum sind und die Gott verschonen wird. Denn Gott wird einen Unterschied machen im Gericht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Wir haben gesehen, wir sind alle Sünder, aber wenn wir Jesus annehmen, der die Gerechtigkeit eingeführt hat, dann dürfen wir vor Gott gerecht stehen. Lieber Freund, liebe Freundin, als Jesus am Kreuz hing, hat Gott ihn angeschaut, als ob er alle deine Sünden begangen hätte. Und deswegen kann Gott dich dann im Gericht anschauen, als ob du Jesus wärst. Würde es sich nicht lohnen, heute Gott zu bitten, mehr mit Jesus zu leben, mehr so zu sein wie Jesus? Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinem Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? Gott kennt jede einzelne Träne. Er hat sie alle aufgeschrieben. Er hat die Völker verzeichnet. Und dann gibt es dort das Buch des Lebens. Und in diesem Buch stehen die Namen von jedem Einzelnen, der sein Leben Gott übergeben hat. Lieber Freund, liebe Freundin, wir sind am Ende angelangt. Wir haben heute gesehen, in einer Art Vogelperspektive, was der Plan der Erlösung eigentlich möchte. Gott sieht deine Ungerechtigkeit. Er sieht, was dir an Ungerechtigkeit widerfährt und er ist gekommen, um dich zu erretten. Das Blut des Lammes macht frei. Und Gott wünscht sich, dass die, die seine Errettung erlebt haben, auch Gerechtigkeit zeigen. Aber selbst wenn wir gegen ihn rebelliert haben, wenn wir auf falsche Wege gegangen sind, wenn wir alles kaputt gemacht haben, ist er immer noch derselbe. Seine Gnade ist unerschöpflich. Er bleibt sich selbst treu, selbst wenn wir untreu sind. Und wenn wir uns darauf berufen, dass Gott früher Menschen gerettet hat, erneut, dann wird es heute genauso tun. Und deswegen hat Gott diese Prophezeiung gegeben von dem einen, der kommen würde, um eine ewig gültige Gerechtigkeit einzuführen, einen ewig gültigen Bund, der immer Bestand hat, egal wie unsicher die Zeiten sind. Und er hat das angedeutet dadurch, dass dieser Jesus nicht eine Minute zu spät und zu früh kam. Er kam genau in dem Jahr, als er getauft werden sollte. Er wurde exakt 3,5 Jahre später gekreuzigt. Genau so, wie die Prophezeiung es vorhergesagt hatte. Und all das, um eine Gerechtigkeit einzuführen, die uns hilft, im Gericht Gottes zu bestehen. Gerecht vor Gott stehen zu können. Damit Jesus alle unsere Sünden, die dort im himmlischen Heiligtum aufgezeichnet sind, die von uns auf das himmlische Heiligtum übertragen worden sind, auszulöschen, sodass wir völlig frei vor ihm stehen. Wer von uns möchte heute sagen, ich brauche Gerechtigkeit. Ich brauche Jesus. Ich möchte ihm nachfolgen. Lieber Freund, liebe Freundin, heute steht Jesus vor deiner Herzenstür. Und er klopft an. Und er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Hörst du, wie der Heilige Geist heute zu deinem Herzen gesprochen hat und dir gezeigt hat, dass egal was du getan hast, egal wie es in deinem Herzen aussieht, dass Jesus deine Rettung ist. Amen.